Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Andreas Bornhäuser.
Alter?
Oh je, oh je. 1957 geboren.
Und wo?
In Berlin-Charlottenburg.
Dein Beruf?
Ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil der Beruf hat so einen schlechten Ruf inzwischen. Bärbel Schwertfeger hat vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, wer nichts wird, wird, nein, nicht wird, so hieß es früher, wer nichts wird, wird Coach. Lass mich nicht Coach antworten, lass mich sagen, Trainer und Vortragsredner.
Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
Oh ja. Ich schreibe für mein Leben gern, ich lese für mein Leben gern, ich mache Musik für mein Leben gern, spiele unterschiedliche Instrumente, kann aber zwar Buchstaben lesen, aber keine Noten.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, ich möchte einen Beitrag zu einer Welt leisten. Und das Motto ist nicht von mir, das habe ich übernommen von Art Reed, einem Hopi-Indianer, der auch Vorträge hält. Ich möchte einen Beitrag zu einer Welt leisten, in der ich selbst und nach Möglichkeit auch die nach mir folgenden 7 Generationen gut und gerne leben können.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
In der Branche habe ich einen Ruf. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Das wird dann vielleicht missbraucht. Dieser Ruf heißt der Diva.
Ich bin da zwiegespalten, weil ich hatte auch vor kurzem eine Situation, wo mehrere Diven am Tisch saßen. Es hat Vor- und Nachteile, aber oft sind es Menschen, die auch ein bisschen schon wissen, was sie wollen, ne?
Das würde ich von mir auf jeden Fall behaupten.
Also, insofern ist doch alles in Ordnung.
Er hat gerade seinen ersten Roman vorgelegt. Andreas Bornhäuser ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Manuskript von Albisano, das wird später Thema sein hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Andreas Bornhäuser ist mein Gesprächspartner.
Erzähl mir was über Berlin.
Was soll ich dir über Berlin erzählen? Ich wohne am schönsten Ort von ganz Berlin. Meine Kinder, 2 von denen wohnen in Friedrichshain. Die sagen, Papa, du wohnst im Sanatorium. Und das ist so am Schlachtensee. Ansonsten ist Berlin sehr bunt geworden. Ich glaube, mit Recht und Fug behaupten zu können, Berlin ist die einzige europäische Großstadt, die wir in Deutschland haben. Wirklich die einzige.
Und war dann auch im Prinzip der Raum, in dem du aufgewachsen bist, Kindheit, Jugend, alles dort stattgefunden?
Nein. 8 Jahre bin ich hier aufgewachsen. Dann wurde ich und zwar 200 Meter von dem Haus, von dem Ort, an dem ich jetzt lebe oder in dem ich jetzt lebe, entfernt. Dann wurde ich von meiner Mutter nach Scheidung nach Köln verzogen. Dann habe ich in Köln eine ganze Weile gelebt. Dann war ich vorübergehend mal in Italien. Von Italien bin ich dann nach München. Von München bin ich wieder nach Köln oder vor die Tore Kölns gezogen, von dort nach Schwerte. Und 2011 endlich wieder. Ich habe immer diesen Song von Hildegard Knef im Ohr gehabt. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und den habe ich dann wieder geöffnet, 2011.
Wohl, das ist ganz, ganz witzig. Von den deutschen Großstädten fehlt da ja eigentlich fast nur noch so Hamburg, ne? Frankfurt hätte man auch mitnehmen können.
Ja, es hat sich nicht ergeben. Es waren einfach die ich aufgezählt habe.
Das heißt, Jugend, wenn ich es richtig einordne, war dann auch Köln, ne?
Ja.
Okay. Warst du ein guter Schüler?
Auf gar keinen Fall. Also ich habe in meiner schlimmsten Zeit auf meinem Zeugnis, ich glaube, 6 Fünfen gehabt, 2 Sechsen und 2 Einsen.
Boah. Ich bin froh, dass mal jemand schlimmer war als ich. Also das ist, heute gucke ich da auch, ich bin froh, dass meine Kinder mir das alles nicht nachgemacht haben. Ja. Heute bin ich echt auch, manchmal verwundere ich mich, wenn ich an diese Zeit denke, weil das war eine Vollkatastrophe, so sage ich das.
Meine Frau sagt immer zu mir, du kannst gar kein schlechter Schüler gewesen sein, was du alles weißt, was du alles in Erinnerung hast, was du alles zitieren kannst aus dieser Zeit. Habe ich gesagt, ja, vielleicht hatte ich damals diese ADHS-Geschichte, aber Shit gab's in der Form, glaube ich, noch nicht und Ritalin auch nicht. Insofern war ich einfach nur ein schlechter Schüler.
Wie ist das, wenn man aus Berlin nach Köln kommt? Ist das so ein bisschen Entwurzeln? Ist das Neufinden oder wie funktioniert das?
Ich habe wahnsinnig viel Hausarrest gehabt. Und den hatte ich schon, bevor ich nach Köln gezogen bin. Und den hatte ich dann auch, als ich in Köln war. Insofern, nein, es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich war in beiden Städten, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber meine Rolle in der Klasse war Klassenclown. War ich einfach nur fasziniert von Karl May und Co. Ich habe diese dicken Wälzer gelesen und habe mich wirklich in schon jungen Jahren gefragt, was verdammt nochmal macht es aus, dass manche Bücher einen so fesseln, man eintaucht und sie gar nicht mehr weglegen kann. Und andere, die schlägt man auf, man kommt nicht rein, man versucht es nochmal und nochmal und dann haut man sie einfach in die Ecke. Ich habe aber deine Frage eben nicht verstanden, Volker.
Ich habe nur bestätigt, dass es Klassenclowns natürlich heute noch gibt.
Okay, die gibt's noch.
Das ist jetzt müssten wir ja fast unterstellen, wenn jemand so mit viel Liebe liest, dass Deutsch eigentlich ganz gut laufen müsste, ne?
Du meinst heute oder in der Schule?
Nein, nein, in der Schule. Noch sind wir in
Nein,
der Schulzeit.
auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich noch gut an unseren Deutschlehrer. Das war eine Katastrophe. Das einzige Mal, die einzige Phase, in der ich in Deutsch richtig gut war, war, als es Gegenstand des Unterrichts war, Nonsensaufsätze zu schreiben. Da brillierte ich. Aber das war nur eine ganz kurze Phase.
Was war der Auslöser, wieder zurück nach Berlin zu kommen?
Es war tatsächlich der Wunsch, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe viel in Berlin zu tun gehabt. Ich habe viele Kunden hier in Berlin, Kundinnen hier in Berlin. Und jedes Mal, wenn ich hier weggefahren bin, vor der Wende noch vom Bahnhof Zoo, hatte ich so eine Träne, die mir über die Wange kullert und ich dachte, verdammt, ich habe die Stadt so gern. Nach der Wende gab es so 5, 6 Jahre, da fand ich es ganz schrecklich hier und dann entwickelte sich die Stadt. Und ja, 2011 habe ich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, nachdem ich die Familie gefragt hatte, habt ihr Lust, nach Berlin zu gehen? Und bis auf meinen damaligen Fahrer, einen älteren Rentner in Schwerte, sind alle mitgekommen und haben alle gesagt, yes, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
Das heißt, lass uns mal einordnen, nach der Schule, was hast du gemacht? Wo ging's hin?
Ich habe ja abgebrochen, also keine mittlere Reife, nichts dergleichen, weil ich in der Untersekunde, so hieß das damals, zweimal die Runde gedreht habe. Dann habe ich eine Lehre gemacht und auch abgeschlossen als Reprograf. Ich habe in der Lehre festgestellt, oh, es war ein Fehler. Ich habe die mittlere Reife dann neben der Lehre abends nachgemacht. Ich habe das Abi neben der Lehre abends nachgemacht. Dann bin ich von der Lehre als Reprograf zu EMI Elektrola, habe eine Weile dort als Werbeassistent, dann als, das klingt super toll, aber es war einfach nur einer, der Klinken geputzt hat, um für Künstler, die nach Deutschland kamen, die Tür aufzumachen bei Sendern. Das hieß Label Manager. Ich hatte ein richtig cooles Label zu betreuen, das war Motown. Also da kamen dann so Künstler wie Thelma Houston, Stevie Wonder, Diana Ross, die Supremes, richtig. So, das war auch meine Zeit und meine Musik. Das ging aber nur ganz kurz. Dann bin ich nach Italien, von Italien einfach aus persönlichen Gründen, über die ich jetzt nicht spreche. Und dann bin ich von Italien aus nach München. Da habe ich mich als Werbetexter beworben mit Texten einer Kollegin von der Elektrola. Ich habe noch nie einen Werbetext geschrieben und der Agenturinhaber hat mich dann nach einem halben Jahr zu sich gerufen und hat gesagt, der Uwe hat gesagt, sag mal, du hast doch noch nie einen Werbetext geschrieben, oder? Die Texte, mit denen du dich beworben hast, die waren noch geliehen, habe ich gesagt, stimmt. Und dann hat er gesagt, wenn du glaubst, ich schmeiß dich jetzt raus, hast dich getäuscht. Du arbeitest jetzt ein halbes Jahr für die Hälfte des Gehalts, was wir vereinbart haben und ich stelle dir einen Mann an die Seite, der dir das Werbetexten beibringt. Das hat er getan. Ich bin unendlich dankbar heute noch, dass er das getan hat. Wolfgang Moles, der dann später an einer Überdosis Opiate leider gestorben ist. Aber bei dem habe ich gelernt, was Sprache bedeutet. Das, was ich früher schon gefühlt habe, wo ich dachte, wie kommt es? Also die Frage, die ich eben auch schon gestellt habe, dass mich Bücher von Karl May so fasziniert haben und andere einfach nicht mal berührt. Die habe ich angefasst und dann weggelegt. Ja, und da habe ich dann Glaube zum ersten Mal verstanden, durchdrungen, woran das liegt und dass es eben neben dem Inhalt die Musik einer Sprache gibt und wie faszinierend diese 26 Buchstaben sind, die man da aneinander reihen kann. Habe
Jetzt
ich
habe ich
deine
gerade.
Frage eigentlich beantwortet, Volker? Ich weiß gar nicht.
Ja, schon alles gut. Jetzt sind noch so zwei Dinge bei mir hochgekommen. Zum einen, als ich angefangen habe, Radio zu machen. Das heißt, da kamen ja diese Promoter mit den ganzen Platten und haben irgendwie dafür gesorgt, hey, spielt das?
Ja.
War es das, was du gemacht hast, oder?
Nein, also das war nicht so das Thema Sendeanstalten, sondern das war mehr also im Grunde war das ein Kofferträger. Die Sendeanstalten, das haben Leute eingetütet im Vorfeld. Aber dann ging es darum, halt die Türen aufzumachen, damit die Leute ordentlich begleitet wurden in den Hotels, damit die den
Okay.
ordentlichen Service bekommen haben. Koffer oder Wasserträger, kannst du sagen, also heute rückblickend betrachtet. Aber eine coole Zeit, weil ich halt mit ganz großartigen Künstlern unterwegs sein durfte und weil ich da auch gelernt habe, es gibt keinen Grund, Respekt vor einem Menschen zu haben, weil er berühmt ist. Es gibt lediglich jeden Grund dieser Welt, vor Menschen grundsätzlich Respekt zu haben.
Also wir haben ja hier im Sender auch so regelmäßig Konzerte veranstaltet und du kriegst ja manchmal so diese Setlist, was die Künstler alle wollen.
Ja.
Und wenn du mal ins persönliche Gespräch kommst, das sieht abgehoben aus, aber wenn du ins persönliche Gespräch kommst, dann verstehst du sie manchmal auch, weil wenn du irgendwie 100 Termine hast und du kommst jedes Mal irgendwo hin und kriegst irgendeinen Mist zu essen,
Genau.
dann fängst du an, deine Wünsche zu formulieren, weil
Absolut.
du. Ja, und manchmal lässt es halt auch stehen, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat. Aber du
Genau.
möchtest es halt, wenn, dann doch genießen. Also ich habe da ein bisschen auch Verständnis, auch wenn es nach Allüren aussieht.
Ja, ich auch. Also, das ist halt ein Bedürfnis, das diese Menschen haben, weil sie in der Vielreiserei so viel erlebt haben, was sie ganz schrecklich fanden. Und ich finde, es ist der Job der Leute, die mit diesen Menschen ja letztlich auch Geld verdienen und Geld verdienen wollen, dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Ich mache das ja, wenn wir Gäste haben, auch.
Dieses Werbetexten, dich da zu bewerben und dann irgendwie zu wissen, oh, ich bin vielleicht noch gar nicht so weit. Bist du auch jemand, der durchaus mal pokert?
Klar, ich liebe das Spiel. Ich betrachte auch das, was ich beruflich mache, als eine Art Spiel, als eine Art Spielwiese. Ich sage auch, wenn wir mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommen und darüber nachdenken, ob wir zusammenarbeiten, sage ich, du, solange du mir mein Schippchen lässt, gebe ich dir ein Schippchen gerne ab. Du kriegst auch ein Härchen von mir, aber lass mir den Sandkasten.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Andreas Bornhäuser. Manuskript von Albisano, so heißt sein erster Roman. Andreas Bornhäuser ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon verraten, es ging in die Werbung in seinem beruflichen Leben. So, jetzt ahne ich natürlich, dass mit dem Werbetexten hat funktioniert, ne? Das heißt, da bist du fit geworden und hast das entsprechend gelernt.
Daraus ist eine Werbeagentur geworden, sehr schnell. Wir wurden so ein bisschen gehandelt in der Branche, in den Medien, W&V, Kress Report gab es damals noch, New Business, Kontakt da. Diese ganzen Medien, ich glaube, Horizont kam dann ein bisschen später erst, die haben uns so als der Shootingstar von der Isar gehypt und wir haben uns tatsächlich irre schnell entwickelt. Also der Grund war aber jetzt nicht mein Werbetext, sondern der Grund war, ich habe bei einem Trainer, bei Max Meyer-Mahlitz, gelernt, wie man wirklich richtig überzeugend präsentiert, wie man so eine Mischung aus Unterhaltung und substanzieller Information hinkriegt. Und wir haben eine einzige Präsentation nicht gewonnen in diesen 6 Jahren, die ich Mitinhaber dieser Agentur war. Ja, und das war wohl auch der Grund, warum wir haben 5 Jahre gebraucht, um von 3 Leuten, der Tom Rücker, der Grafiker damals, seine Tochter, die Susanna, und ich, um von 3 Leuten in der Brienner Straße auf eine Agentur anzuwachsen mit 60 Leuten, mit Büro in München und in Düsseldorf.
Wow, das ist auch eine Verantwortung, ne?
Ja, aber die habe ich damals nicht so gesehen.
Okay, was heißt das? Also war dann auch mehr ein Spiel?
Naja, es ist immer auch ein Spiel. Also für mich
Hm?
ist es immer auch ein Spiel. Und wir haben einfach ein irres Geld verdient, aber wir haben auch ein irres Geld ausgegeben. Und da ist ein Missverhältnis entstanden, was dann dazu führte, dass der Tom mit seinen 55 aus der Agentur ausgestiegen ist. Ich habe einen neuen Partner gefunden, der gesagt hat, du pass auf, ich übernehme die Verbindlichkeiten bei den Kreditoren, du übernimmst die Verbindlichkeiten, die ihr bei der Bank habt und wir machen schön weiter. Und wir haben uns so nicht verstanden. Er hat dann auch gesagt, ich bringe dich ins Gefängnis, weil du bist an einem betrügerischen Konkurs vorbeigeschafft. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, das Spiel ist jetzt für mich vorbei, ich spiele was Neues.
Okay, aber nochmal ganz, war klassische Werbeagentur mit allem, was man so kennt. Das heißt, Anzeigen, Werbespots, Radiospots, alles, was dazugehört.
Wir haben, das würde Erich Six, glaube ich, auch bestätigen, wir haben aus einem Autovermieter, der ein Jahresbudget von 240.000 Mark damals hatte, als er noch in der, wie hieß die Straße, Seitzstraße, seine kleine Zentrale hatte. Wir haben aus dem einen Autovermieter gemacht, der nach 4 Jahren ein Werbebudget von 5,7 Millionen Mark hatte. Also kann man sagen, wir haben schon maßgeblich zu dem Erfolg und dem gigantischen Wachstum von Sixt beigetragen. Und das hat in der Folge ganz viele andere Kunden einfach auch angezogen, die gesagt haben, wow, was die da gemacht haben, das wollen wir für uns auch.
Die haben ja heute noch diese Handschrift, sage ich mal, in den Anzeigen und Motiven drin. Ist das das, was ihr gesetzt habt?
Nein, das ist das, was dann später Jean-Rémy von Matt gemacht hat mit seiner Agentur. Also er hat Sixt geholt, als er noch bei Eiler und Riemel war. Und dann ist er zu Springer und Jacobi gegangen in Hamburg, einer der erfolgreichsten privaten, also von Inhaber geführten Agenturen in Deutschland. Und dann hat er sich mit Sixt selbstständig gemacht. Das war sein, wie man neudeutsch sagt, Founding Client.
Okay, er hat ihn dann geholt, als ihr Sixt groß gemacht habt, ne?
Genau. So ist
So
das.
ist, ja, gut, das ist ja durchaus in der Werbebranche
Das
etwas,
ist
was
der,
passiert.
so passiert das, ja. Und das ist auch in Ordnung. Der Tag ist entweder dein Lehrer oder dein Freund. An dem Tag, als ich das erfahren habe, war der Tag definitiv mein Lehrer.
Okay, Ausstieg oder Ende der Werbeagentur, das heißt, wie ging das dann weiter?
Ich habe mich dann gefragt, was mache ich? Und dann haben mich Kollegen, also wie soll das jetzt weitergehen? Tom ist raus, ich bin beim Bierfreund raus. Die Agentur hieß dann nicht mehr Bornhäuser und Rücker, sondern Bierfreund und Bornhäuser. Und was bietet sich mir jetzt an? Wohin könnte die Reise für mich gehen? Schreibe ich wieder Werbetexte oder? Und dann haben mich ganz viele Agenturinhaber, Kollegen angerufen. Herbert zum Beispiel von Herbert und Partner, Haie und Partner. Da haben mich die Kollegen angerufen und haben gesagt, sag mal, du hast doch, ihr habt jeden Pitch gewonnen. Was habt ihr da besser gemacht als die anderen? Selbst die Großen, die gegen euch im Pitch standen. Und dann habe ich gesagt, das ist mein kleines Geheimnis. Naja, also wenn wir jetzt dich beauftragen würden, dass du das unseren Leuten beibringst, wäre das, könnten wir darüber reden? Da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine coole Idee, klar. Ich mache jetzt Präsentationstrainings für Agenturen. So bleibe ich der Branche erhalten, aber habe ein neues Betätigungsfeld. Und so kam es.
Naja gut, mit dem Renommee, dass es so ist, ja, mit dieser Erfolgsquote ist das ja fast eine Einladung.
Das war's dann. Die Einladung habe ich angenommen. Und dann haben wir wirklich gute Jobs für die Agenturen gemacht. Wir haben Pitch-Begleitung gemacht, haben da auch ganz viele Pitches gewonnen. Und die Agenturen haben mich dann an ihre Kunden weiterempfohlen und gesagt, wir haben da einen, der macht echt einen guten Job, wenn es um Sales, wenn es um Präsentation geht. Wir empfehlen euch den.
Jetzt,
Ja, und das.
machst du das heute noch?
Ich liebe diese Arbeit.
Okay, das heißt, wenn ich dich jetzt irgendwie nach einem Geheimnis frage, dann wirst du es natürlich nicht beantworten, ne?
Das kommt darauf an, wozu dieses Geheimnis dir dienen soll.
Nee, ich bin einfach nur, also wenn man eine hohe Erfolgsquote hat, ich bin da ein furchtbar neugieriger Mensch,
Ja.
weil alles, was ich in meinem Leben irgendwie mache heute, habe ich von anderen gelernt, und zwar durch Zuschauen, weil
Ja.
das so genial ist.
Ja.
Es ist einfach die einfachste Methode, was zu lernen.
So kommen wir überhaupt ins Leben, weil wir uns abgucken, was machen die Eltern, was machen die anderen. Wir imitieren ja, wir lernen die Sprache nicht, sondern wir machen einfach nur nach. Ja, wenn Mama sagt, das ist Papa, dann sagen wir, Papa, das ist ja nicht ein Sprache lernen, sondern ein Imitieren. Ja, und ich bin auch unendlich dankbar, dass ich Menschen wie Max Meyer-Malitz, Menschen wie Uwe Eigenbrot, wie Christo Quiske, dass ich denen begegnet bin und die aufgemacht haben und gesagt, wir bringen es dir bei. Also Uwe hat nicht gesagt, wir bringen es dir bei, sondern er hat gesagt, ich habe einen, der bringt es dir bei. Und dann hat er mich mit Wolfgang Mohles zusammengebracht. Da geht mir also wie dir.
Du hast aber natürlich eine, sag ich mal, natürliche Gabe. Das ist natürlich eine durchdringende Stimme, die natürlich bei einer Präsentation auch sehr hilft, ne?
Kann jeder lernen? Also Stimmvolumen zu entfalten, ist für jeden möglich. Erstmal natürlich danke für das Kompliment, für die Rückmeldung, Volker. Das hilft auch wahnsinnig beim Flirten, ne, wenn man so mit seiner Stimme spielen kann. Aber trainieren kann das jeder. Jeder kann die für Wirkung relevanten, für zwischenmenschliche Begegnungen relevanten Facetten trainieren. Die Stimme, die Artikulation, Gestik, Mimik, die Struktur, mit der du Dinge präsentierst und so weiter. Das ist alles trainierbar.
So, dann haben wir aber auf der anderen Seite das Schreiben. Du hast Werbetexte geschrieben, du hast alles Mögliche geschrieben im Bereich der Werbung. Wann hast du denn angefangen, mehr zu schreiben?
Also, ich habe schon mit 16 Kurzgeschichten geschrieben. Und es war tatsächlich seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend ein Traum. Ich möchte gerne schreiben. Ich habe dann Fachbücher geschrieben, weil ich mich nicht wirklich an so einen Roman getraut habe. Aber es pochte immer so mit. Es gab eine Begegnung, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis bei Klaus-Peter Seibt. Ich weiß nicht, war 36 oder so, 38 vielleicht. Dieses Seminar hieß Lebenskrisen, Lebenschancen. Ich dachte, mit bestimmten Dingen wie Vorbereitung auf den Ruhestand und so kann man sich nicht früh genug beschäftigen. Und der Klaus-Peter Seibt, der hatte eine Übung, die war: Wenn ihr jetzt von mir 1 Million Mark bekommt, was würdet ihr dann beruflich tun? Die Bedingung, damit ich euch die 1 Million Mark überhaupt schenke, ist, dass ihr aufschreibt, was ihr dann beruflich tun würdet, wenn ich euch die 1 Million Mark gebe. Und einige haben wahnsinnig lange darüber nachgedacht, was es sein könnte. Ich glaube, ich habe keine Sekunde gebraucht, um hinzuschreiben, Romane schreiben. Und diesen Zettel habe ich weggelegt und beim Umzug 2011 oder 2000, nee, stimmt gar nicht, 2012, Ende 2012 bereiteten wir den Umzug von einer Wohnung hier in Berlin in das Haus vor, in dem ich jetzt lebe. Da fiel mir dieser Zettel wieder in die Finger. Romane schreiben. Der Klaus hat übrigens dann gefragt, mal ehrlich, braucht ihr, um das, was da jetzt als Herzensangelegenheit bei euch auf dem Zettel steht, braucht ihr dafür wirklich meine 1 Million Mark? Und dann dachte ich so, nee, fuck, natürlich brauche ich die nicht. Ich kann einfach loslegen. Und dieser Zettel fiel mir wieder beim Umzug in die Hände. Und dann dachte ich, jetzt ist Schluss. Jetzt wird nichts mehr aufgeschoben. Und noch am gleichen Tag, an dem ich den Zettel in die Finger bekam, habe ich angefangen zu schreiben. Also jetzt den Roman zu schreiben, der dankenswerterweise vor 2 Wochen in den Handel gekommen ist.
Da kommt man jetzt gleich drauf. Das ist nämlich, es ist ein richtiges Buch, ne? Das ist, es ist ein 650-Seiten-Werk geworden, ne?
Das stimmt. Ich habe auch wirklich viel und lange, ich habe gerade das aufgeschlagen, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, und bin hier auf Seite 332, da heißt es Der Lappen am 15. Oktober 2008. Und dann habe ich, wenn ich das so sagen darf, dann habe ich selber gestaunt, wie sauber das alles recherchiert ist und wie viel geschichtliche Dimension da drin ist. Ich habe circa 9 Jahre an dem Buch geschrieben und habe wirklich immer wieder tief gegraben, um zu verstehen, warum ist eigentlich das so passiert, was ist da passiert, wie ist das passiert. Ich glaube, du hast ja auch schon mal reingeguckt, auf
Also
welcher Seite bist du
ich habe
jetzt?
etwa ein Drittel. Ich habe etwa ein Drittel gerade gelesen
Okay.
und es zieht einen in den Bann und deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber sprechen und ich bin auch neugierig, wie es ausgeht, wie es weitergeht.
Dann spoilere ich jetzt mal nicht.
Auf keinen Fall. Also, aber trotzdem, Manuskript von Albisano. Erzähl uns mal, der ein oder andere ahnt, es hat irgendwas mit Italien zu tun.
Ja, also der Ort Albisano ist der zentrale Ort, an dem die Dinge passieren, an dem 2 Menschen, Anna und Alfredo, sich Gedanken darüber machen, wie sie das Gedankengut von ihr, sie verfügt angeblich, man weiß nicht genau, ob das so ist oder nicht, über seherische Qualitäten und hat Fantasien, was man alles tun könnte und müsste, damit wir Menschen mit unserer Sprache anders umgehen, damit wir Menschen durch den Gebrauch der Sprache friedvoller miteinander wären. Denn am Ende ist es ja nicht die Tat, die einen Krieg verursacht, sondern es ist die Art und Weise, in der die Menschen miteinander sprechen oder eben nicht sprechen, jede Kommunikation unterbrechen. Und die beiden treffen sich, lernen sich kennen in Albisano. Er, und da ist jetzt eine autobiografische Dimension drin, mich hat neulich eine Leserin gefragt, sag mal, wie viel Prozent sind Autobiografie? Habe ich gesagt, naja, irgendwas so zwischen 20 und 30. Diese Anna, die selber das Gefühl hat, dass sie das nicht richtig zu Papier kriegt, dass sie das nicht wirklich in einen vernünftigen Handlungsstrang bringen kann, die trifft diesen Alfredo, einen ehemaligen, Achtung, Werbetexter. Und der hilft ihr, die Gedanken zu sortieren, die Gedanken in einen Handlungsstrang zu bringen. Und dann gibt es aber Leute, weil da so viel kluges Zeug drin steht, die würden das gerne verhindern, dass dieses Manuskript, es bleibt erstmal nur das Manuskript von Albisano, also diesem kleinen Ort oberhalb von Torri del Benaco am Lago di Garda, den ich, glaube ich, mit 19 zum ersten Mal aufsuchen durfte. Damals in einem VW-Bus, den wir olivgrün, den wir von der Bundeswehr für 250 Mark gekauft haben und dann aufgepeppt haben und dahin gefahren sind an diesen Ort. Seitdem spielt er auch eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben. Ich fahre da immer wieder hin. Ich genieße es immer wieder, da oben zu sitzen. Und ja, und der Tod eines ganz wichtigen Freundes in meinem Leben, der Selbstmord, der hat sich in München vor die S-Bahn geworfen, der wird hier auch noch mal in gewisser Weise verarbeitet. Aber mehr will ich jetzt nicht erzählen, weil sonst spoilere ich und nehme Sachen vorweg. Also es geht schon auch um das Ableben von Personen und die Frage, warum ist diese Person jetzt gestorben und woran ist sie und so weiter und so fort. Also Geheimdienste wollen das verhindern. Ja, und das wird doch dann, kriegt so ein bisschen, würde ich sagen, eine Thriller-Qualität.
Ja, das würde ich jetzt auch schon so von meinem Stand gerade aktuell bestätigen. Und etwas, was dadurch, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, ich hatte mit dem Gardasee gar nichts zu tun. Wir
Ja.
sind da vor 2 Jahren dann mal dort in Urlaub gefahren. Und als ich angefangen habe, deine Geschichte zu lesen, bin ich sofort eingetaucht und habe gesagt, ach ja, kann ich mir vorstellen, sehe ich, ja. Und das fand ich faszinierend. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil du ja aus dem Bereich der Werbung kommst. Da gibt es diese Unfallsituation mit den Gemüseständen.
In Bardolino.
Ja, siehst du da auch den alten Allianz-Werbespot vor dir?
Klar.
Okay, also das war so, weil dieses Bild und jetzt, wo du anfingst, so viel von Werbung zu erzählen, kam
Der
das.
hat mich, der hat mich auch inspiriert. Also es gibt ganz viele Situationen, wo ich sage, Mensch, da war doch das und da war doch das und das kann ich da irgendwie verarbeiten. Tatsächlich ist es aber in Bardolino genau so, dass genau das, was in dem Allianz-Spot vorkommt, dort auch hätte passiert sein können.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Bornhäuser. Andreas Bornhäuser ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Er hat gerade nicht sein erstes Buch, aber seinen ersten Debütroman geschrieben. Der spielt übrigens rund um die Region am Gardasee. Das heißt, du bist regelmäßig auch in der Region, das habe ich jetzt schon rausgehört.
Ja, bin ich. Fahre jetzt auch wieder knapp 4 Wochen runter. Also in 4 Tagen mache ich mich auf den Weg. Da kommt einer meiner Söhne mit, der mir hilft, so einen kleinen Flyer rund um den Gardasee zu verteilen, weil ich dort an verschiedenen Orten Lesungen, also ich werde den Roman den jungen und alten Menschen, die am Gardasee sich rumtreiben, vorlesen und werde erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Und das mache ich an unterschiedlichen Stationen. Und um jetzt das zu bewerben, habe ich gestern erst Flyer abgeholt, aus der Druckerei, weil wir diese Flyer unter die Frauen und Männer bringen wollen, damit die Lesungen voll werden.
Ja, ist ja schon auch fast Flyer verteilen in der Region ist ja auch schon fast eine Parallele zu einem Handlungsstrang in dem Buch.
Ja, das ist so.
Das
Also
ist.
ich hoffe, dass, ohne zu spoilern, aber ich hoffe, dass das, was dann im Buch über das Manuskript geschrieben wird und was passiert mit dem Manuskript, dass das auch wahr werden wird.
Ja, es geht, ich glaube, das können wir auch noch verraten, es geht extremst um die Macht von Worten.
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit, die wir heute haben, auch eine Botschaft, denn wir hören ja so viele Sachen von Hass und Hetze und was es alles gibt. Aber witzigerweise muss ich manchmal sagen, stelle ich fest, dass sich zwei Seiten beide irgendwie gegenseitig mit Hass und Hetze überziehen. Und wir sollten viel mehr auf unsere Worte und Sprache achten.
26 Buchstaben. Hin und wieder werde ich mal in meinen Seminaren gefragt, sag mal, was macht eigentlich den Unterschied aus? Oder manchmal stelle ich die Frage auch, von einer guten Rede zu einer schlechten. Was macht eigentlich den Unterschied aus von einem spannenden Buch zu einem schlechten? Also zu einem, das einen nicht in seinen Bann zieht. Und die Antwort ist so unglaublich profan. Möchtest du sie hören?
Ja, klar.
Es ist die andere Reihenfolge der Buchstaben. Nichts weiter. Wir haben, das klingt komisch, aber wir haben 26 Zeichen alle zur Verfügung. Und je nachdem, wie wir diese Zeichen selbst, nehmen wir mal zwei Worte. Die gleichen Buchstaben in der gleichen Reihenfolge, nur die Worte unterschiedlich positioniert. Völlig anderer Sinn. Und das finde ich so faszinierend. Ich kann sagen, einfach genial. Jetzt nehme ich die gleichen Worte, vertausche die und habe eine völlig andere Semantik. Genial einfach. Und das finde ich so faszinierend.
Okay, ja, spannender Aspekt. 9 Jahre, 9 Jahre schreiben, das ist, ich stelle mir das anstrengend vor. Also ich bin immer so
Nein.
jemand. Nein, okay. Ja, aber das, wie funktioniert das? Waren da immer Pausen dazwischen oder was? Also 9 Jahre ist ja ein langer Zeitraum, ne?
Also,
Oder auch nicht.
nee. Es ist wie, du fährst dann noch mal in Urlaub. Und so wie manche Menschen Weihnachten und Silvester von mir aus immer in den Robinson Club fahren oder irgendwo anders hin. In irgendeinen TUI-Club, weil sie dort alles kennen, weil sie den Menschen wieder begegnen, die sie gern haben, weil sie dort den Service bekommen, den sie zu schätzen wissen. So ist das, wenn du lange nicht geschrieben hast, also so war das für mich, wenn ich längere Zeit nicht geschrieben habe und ich bin dann wieder mit meinen Figuren in Kontakt gekommen, dann war das wie nach Hause kommen. Das war früher so, als ich Karl May gelesen habe, und ich habe irgendwie mal 4 Tage keinen Hausarrest gehabt, also mich draußen rumgetrieben haben. Wenn ich dann endlich wieder Hausarrest hatte, dann war das wie, ach Gott sei Dank, da ist Winnetou wieder, mein Freund Old Shatterhand. Ich kann mit denen wieder lautlos durch Flüsse schwimmen. Verstehst du? So ist das. Und dann gab es einfach auch eine Zeit, da hatte ich eine toxische Beziehung. Und in dieser Zeit habe ich nicht so viel geschrieben, weil mich das sehr beeinträchtigt hat in meiner Lebensqualität.
Also im Prinzip gab es da dann mal eine Schreibpause
Ja, genau.
und wenn das an dem Moment, wo das Buch so fertig war, abgeschlossen war,
Ja.
wie lange hat es dann noch gebraucht zu sagen, jetzt muss es raus?
Na, ich habe fast 2 Jahre lang einen Verlag gesucht.
Okay.
Und das war dummerweise in der Pandemie. Also als es dann 2020 fertig war, 2021 war es fertig. Vielleicht, ja, doch, 21 ist die richtige Jahreszahl. Da habe ich alle großen und kleinen Verlage angeschrieben. Und alle Verlage, wenn überhaupt einer sich die Mühe gemacht hat, zurückzuschreiben, haben geschrieben, es ist eine nette Idee, dass sie jetzt, wo in der Pandemie quasi alle für sich das Schreiben entdecken, uns dieses Manuskript schicken. Es war ein Spießrutenlauf.
Das Schlimme in dieser Zeit ist ja da auch noch Folgendes passiert, dass ja ein ganzes Jahr an Veröffentlichungen im Prinzip auf Halde gelegt worden ist, was dann
Genau.
irgendwann alles auf einmal auf den Markt kam, was sowieso dann zu den vielen Titeln, die es gibt, noch zu einer schwierigen Situation führt.
Ja, diesen Zeitpunkt habe ich unglücklicherweise oder glücklicherweise erwischt. Glücklicherweise deshalb, weil bin dann auf den Kongress gegangen. Dann habe ich den Thomas kennengelernt und der Thomas sagte, nachdem ich ihm ein bisschen was erzählt habe mit Markus zusammen, du kennst die beiden. Der Thomas sagte dann, und das hat mich echt, da habe ich Gänse, wenn ich jetzt dran denke, habe ich jetzt noch Gänsehaut. Nachdem ich ihm was erzählt hatte über das Buch, sagte er, weißt du, ich habe die ganze Zeit schon irgendwie so das Gefühl, ich muss aufpassen, dass mir nicht der Harry Potter durch die Lappen geht. Und bei dem, was du mir jetzt erzählt hast, habe ich irgendwie das Gefühl, lass uns reden. Ich könnte mir vorstellen, ich mache das. Ja, und dann hat er es gemacht.
Und das Ding an der Sache ist, ich kenne hier aus Mainz eine Autorin, die hat ebenfalls in dieser Zeit ein Buch veröffentlicht und
Ja.
tatsächlich ein toller Plot, ist aber tatsächlich durch diese Corona-Situation völlig untergegangen. Insofern hast du es ja vielleicht ganz gut getroffen.
Ich hoffe das.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Bornhäuser.
Ich habe ein kleines Filmchen dazu gedreht, weil ich so unglaublich dankbar war. Und weil ich, es gibt ja in dem Verlag, im Herodot, der das herausgebracht hat, eine ganz großartige Lektorin, die mich furchtbar aufgeregt hat, weil ich dachte, was will die jetzt von mir? Ich habe das Buch geschrieben. Was für Korrekturen erwartet die? Und ich muss sagen, Denise hat einen Mega-Job gemacht. Das wusste ich aber erst, als ich dann das, was sie angeregt hat, umgesetzt habe und die Figuren, die hier vorkommen, nochmal schärfen konnte und dem Plot auch nochmal so eine Drift gegeben habe. Und als ich dieses Teil dann in den Händen hielt, dachte ich, meine Güte. Das habe ich jetzt echt geschrieben. Das war so ein Gänsehaut-Moment. Und ich hatte ja 100 Exemplare gleich geschickt bekommen. Ja, ich kann das gar nicht in Worte, das kann ich jetzt nicht in Worte fassen.
Na, aber das ist ja auch schon eine Aussage letztendlich. Dinge, die man nicht in Worte fassen kann, manchmal. Und man muss tatsächlich nochmal so Lektorinnen und Lektoren, was die für einen Job machen, das ist so unglaublich. Sie
Unglaublich.
erkennen jede Lücke. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn du damit zu tun hast, wo sie einfach sagen, hey, da kannst du nicht rechts abbiegen, weil das stimmt nicht, was du vorher geschrieben hast, wo ich einfach denke, hätte ich gar nicht gemerkt.
Ich auch nicht. Aber es war, also ich bin durchaus ein eitler Mensch und das tut der Eitelkeit nicht gut, wenn eine junge Frau einem erfahrenen, dem Diva, sagt, du pass mal auf, da stimmt der Plot aus folgenden Gründen nicht. Ich war sowas von, Entschuldigung, wenn ich es umgangssprachlich formuliere, von pisst. Aber ein bisschen innehalten und eine sehr kluge Frau an meiner Seite, die mit der ich verheiratet bin, die hat gesagt, die Denise hat recht mit dem, was sie da schreibt. Guck da noch mal hin. Ja, und dann habe ich das getan und habe gesagt, Denise, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir.
Das Schlimme ist, man sieht ja erst nur diese rote Stelle, ne?
Genau.
Und dann gehst du in die Kommentare und die werden manchmal immer länger und immer länger und dann merkst du aber, okay, hinten, ja, Punkt.
Genau.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Bornhäuser. Sein erster Roman ist gerade erschienen. Andreas Bornhäuser mit Manuskript von Albisano. Das ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Heute ist es ja oft üblich, Romane. Das ist unter anderem, da können wir auch wieder die Parallele zu Harry Potter ziehen. Die sind natürlich erst als Buch erfolgreich und irgendwann kommen sie auch als Hörbuch raus. Und jetzt haben wir schon über deine Stimme gesprochen. Es bietet sich an, ne?
Ich freue mich darauf, das selber sprechen zu können. Und ich finde es auch großartig, dass der Verlag mir angeboten hat, ich brauche es nur zu sprechen, ich brauche nicht zu schneiden, nichts zu machen, weil das erleichtert mir die Arbeit kolossal. Ja, und damit lege ich los, das Buch auch einzusprechen.
Ich glaube, jeder, der uns jetzt hier zuhört, der kann das auch nachvollziehen. Das ist halt diese beruhigende, tiefe Stimme. Und ja, du hast durch deinen Job das Präsentieren gelernt. Und ja, und ich glaube, seinen eigenen Text zu lesen hat nochmal mehr Wirkung, als wenn es irgendein Schauspieler macht.
Das hat's. Ich habe allerdings auch Respekt davor. So wie ich auch Respekt vor den Terminen habe, in denen ich aus dem Buch lesen darf, weil das, was ich sonst beruflich mache, auf Bühnen gehen und darüber zu reden, wie man auf Bühnen geht und bestmöglich redet, das ist nochmal ein anderer Schnack, als eine solche Herzensangelegenheit anderen Menschen zu vermitteln. Ich habe Respekt davor. Ich bin aufgeregt, wenn ich nur dran denke, dann geht der Puls schon schneller.
Diese Liebe zu der Region, die kam dann tatsächlich auch schon in frühen Jahren, ne? Das heißt, okay, das
Mit
ist so.
19 war ich das erste Mal da. Und ja, ich hatte damals eine Freundin, die Mutter Italienerin, der Vater ein Deutscher, Professor Reuglin, der sich übrigens ein Kommunikationswissenschaftler auch mit der Sprache beschäftigt hat. Und die haben dort oben ein ganz wundervolles Haus. Nicht in Albisano, sondern in Nago. Aber man kann von Nago aus fast nach Albisano rüberschauen.
Also ich hoffe, dass ja,
Das
viele
habe ich jetzt
Leute,
nicht, ich habe es nicht verstanden, entschuldige.
na, ich hoffe, dass viele sich das Buch holen, das lesen, sich damit beschäftigen. Und ich mag immer Sachen, die in Regionen spielen. Und wenn man dann in die Region kommt, selbst wenn das ein oder andere gar nicht da sein kann, weil es nicht gibt, aber man trotzdem das Gefühl hat, hey,
Das kenne ich.
das könnte jetzt die Stelle sein, ja. Und das
Genau.
finde ich spannend, ja. Ich danke dir für die Zeit. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Einlesen und viel Erfolg bei den Terminen und Lesungen.
Vielen herzlichen Dank, Volker.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.